Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen.
Diskriminierung der Christen in Europa. Dritter und letzter Teil von Vorstellung von Opus Dei. Papstreise nach Polen, das Programm. Vatikan beklagt Diskriminierung der Christen in Europa. Der Vatikan beklagt einen generellen Anstieg an Rassismus und Intoleranz in Europa. Das sagt der ständige Vertreter des Heiligen Stuhls bei der OSZE, Janusz Urbaniczk, letzten Donnerstag vor dem Ständigen Rat des Verbandes. Neben Antisemitismus und der Diskriminierung von Muslimen erwähnt er auch Intoleranz und Diskriminierung gegenüber Christen, ob sie nun in der Mehr- oder in der Minderheit sind. Beißend bemerkt der Vatikanvertreter, antichristliche Gefühle scheinen das letzte noch allgemein akzeptierte Vorteil zu sein, weil das Christentum die Religion Nummer 1 in Europa sei, erhält dieses Vorurteil offenbar weniger Aufmerksamkeit als andere Formen der Intoleranz. Ich muss auch dazu sagen, dass auch wir Medien dazu beigetragen haben, dass auf Kosten des Christentums die muslimische Leute mehr akzeptiert worden sind oder das Problem mehr aufgezeigt worden ist. Vor einigen Wochen habe ich ein Interview gemacht mit dem Vertreter der Open Doors hier in der Schweiz und er sagt, dass die Christen in Flüchtlingslager im Nahen Osten auch Menschen zweiter Klasse sind. Daher ist es unser Leitbild vom novaradio.ch, dass wir die Diskriminierung und Vertreibung von Christen uns zum Leitbild gemacht haben, nebst der Abtreibung.
Cut News präsentiert das Hauptthema.
28. März 1925. José Maria wird Priester. Im November 1924 wurde er dringend nach Logroño gerufen. Sein Vater war ganz unerwartet gestorben. Mein Vater ist an Erschöpfung gestorben. Er hatte immer ein Lachen auf den Lippen. Zu den Sorgen den vergangenen Jahren kam noch hinzu, dass er seine Familie mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten zurückließ. Noch während der Trauerzeit, am 28. März 1925, wurde Josef Maria in der Kapelle des Seminars zum Priester geweiht. Sein Primis feiert er in der Basilika del Pilar, zu Füßen der so geliebten und angeflehten Gottesmutter. In Anwesenheit seiner Mutter, seiner Schwester und einige wenige enge Freunden las er eine Seelenmesse für seinen Vater. Die Messfeier gewann eine immer größere Bedeutung in seinem Leben. In der Heiligen Messe soll Gott ihm einige der wichtigen Erleuchtungen schenken. Der Altar wurde zum Brennpunkt seines inneren Suchens und zur Quelle seiner Kraft. Aus einiger Erfahrung formuliert er daher die Mahnung: Bemühe dich mit allen Kräften darum, dass das heilige Messopfer Mitte und Wurzel deines inneren Lebens ist. Der ganze Tag wird so: Zuerst als Verlängerung der vergangenen heiligen Messe, dann als Vorbereitung auf die kommende. Zu einem Gottesdienst, der sich immer neu entfaltet, in Stoßgebeten, im Aufsuchen des Altarsakraments, in der Darbringung deiner beruflichen Arbeit und deines Familienlebens. Opus Dei gibt es auch hier in der Schweiz. Hier eine kurze Geschichte. Im Oktober 1956 trafen von Italien kommende zwei jungen Männer in Zürich ein, um hier das erste Zentrum des Opus Dei in der Schweiz zu richten. Der Architekt Pedro Turull und der Priester und Psychiater Johannes Torello. Jener hatte die Arbeit des Opus Dei zuvor schon in Nepal und in Mailand begonnen. Dieser war bis anhin in Palermo als Seelensorger tätig gewesen. Mit weitgehend leeren Händen und rudimentare Deutschkenntnisse mieten sie eine Wohnung an der Hottinger Straße, unweit des Kunst- und das Schauspielshaus. Jedoch mit einem ehrgeizigen Plan, in absehbarer Zeit ein Haus für ein Studentenheim zu erwerben. Völlig unbekanntes Neuland betraten sie jedoch nicht. In den Monat vor ihrer Ankunft hatte nämlich der Gründer, der heilige Josef Maria Scriba, die Schweiz mehrmals selbst bereist und das Terrain vorbereitet. Außerdem hat im August desselben Jahres der zweite Generalkongress des Opus Dei in Einsiedeln stattgefunden. Allerdings wurde Dr. Torello schon im November 1958 mit der Leitung des Opus Dei in Italien beauftragt. Pedro Turull hat eine Stelle als Architekt angetreten, blieb alleine zurück. Pedro Turull, der eine Stelle als Architekt angetreten hat, blieb alleine zurück. Erst ab Mitte 1959 erhielt er Verstärkung von Leuten, die in Zürich eine Arbeit gefunden oder sich an einer der beiden Hochschulen eingeschrieben hatten. Das erste Studentenheim in Zürich. Bereits 1961 gelang es, ein räumiges Haus an der Ackermannstraße zu übernehmen. Am 1. August könnte das Studentenheim fluintern seinen Betrieb aufnehmen. Als ziviler Trägerverein wurde die Kulturgemeinschaft Harbor ins Leben gerufen. Unter anderem dank der großzügigen Unterstützung der Zürcher Unternehmer Edwin Zobel und Ernest Gönner. Zobel wohnte damals in Barcelona, hat und dort der heilige Josef Maria persönlich kennengelernt. Dieser Verein soll in der Folge noch eine Reihe weitere Schweizer Häuser kaufen bzw. bauen. in deren das Opus Dei die Verantwortung für die christliche Orientierung übernahm. Im Jahr 1964 ließen sich auch die Frauen definitiv in der Schweiz nieder. Ihr erstes Haus hieß Susenberg und lag am Rand der Stadt. Da es nicht so gut verbunden war, zog man 1968 in der Nähe der Zürcher Hochschulgebäude, Hauptgebäude. Das war die Geburtsstunde des bis heute bestehenden Studentenheims Sonneck. Ausbreitung von Zürich aus. In Zürich und von Zürich auswuchs das Wirkungsfeld des Opus Dei in den folgenden langsam, aber stetig. Die Idee einer Laikal-Christengestaltung der Berufsarbeit wurde zunächst von Berufstätigen und Studenten aufgenommen. Später und besonders nachhaltig dann auch von vielen Familien. In verschiedenen Landesteilen entdecken gestandene und zukünftige Eltern die Botschaft von der Heiligung des Ehe- und Familienlebens, die ihnen Mut zur Elternschaft gab und damit zum Übernehmen von Verantwortung für die Zukunft der Gesellschaft. Die Expansion spiegelt sich in den wachsenden Zahlen von Zentren, die jeweils mit der Genehmigung des zuständigen Diözesanbischofes ins Leben gerufen wurden. Während die Eröffnung neuer Zentren in den ersten Zeiten die Ausbreitung vorantrieb, war sie in den späteren Jahren hauptsächlich eine Folge davon.
Nun machen wir, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, eine kurze Musikpause. Amen, credens atque colpites,
Der Schritt in die französische Schweiz. 1966 überschritt man die Sprachgrenze zur Westschweiz. Als das Maison des Etudiants de Bourg in der Friburger Stadt seinen Betrieb aufnahm. Im selben Jahr mieten die Frauen ebenfalls in Fribourg die sogenannte Villa Diana an der Faucigny-Straße. Die beiden Fälle handelt sich um Provisorien, die später wieder aufgegeben wurden. Es folgen eine weitere Phase reduzierte Präsenz in verschiedenen Wohnungen. 1985 fanden die Männer eine definitive Lösung. Als ihnen der weit über Fribourg hinaus bekannte Wohltäter Edgar Schorer seine Jugendstilvilla an der Fossini-Straße abtrat. Sie richten sich diesem Haus das Studentenheim Belpras ein. Länger dauert die Suche für die Frauen. Erst im Jahr 2003 fanden sie eine geeignete Bleibe ganz in der Nähe des Universitätshauptgebäudes. Nach einem stilschonenden Umbau öffnet bald das Studentenheim Le Tilleu seine Tor. Die wachsende Bildungstätigkeit für Personengruppen verschiedener Art überlastet die Kapazität der Zentren schon bald. Für längere Dauer Veranstaltung muss man an wechselnden Orten mehr oder weniger geeignete Räumlichkeiten mieten. Das hätte 1974 ein Ende. Als man in der Flumserbergen auf ein stillgelegten Kur- und Gästhaus zu die Weise stieß. Hier wurde von nun an viele Aktivitäten abgehalten. 2005 wurde das Holzhaus, mittlerweile 100-jährig und baufällig, abgebrochen und im Jahr darauf durch eine äußerlich ähnliche aussehende Neubau ersetzt. 1957 war die Reihe an Genf. Nach kurzem Vorspiel in einer Wohnung bezog die dortige Pioniere die wohnliche, jedoch recht klein, Residence Universitaire du Champel. Um alle Studenten bzw. Gäste unterzubringen, behalf man sich während längerer Jahre mit der Miete von Wohnungen in der Nachbarschaft. Nach langwierigen städtebaulichen Abklärung gaben die Behörden von Stadt und Kanton Genf schließlich Grünlicht für einen Erweiterungsbau, der 2007 fertiggestellt worden ist. Die Genfer Frauen wirkten während langer Zeit von einer großen Wohnung Le Roche aus. 1994 könnten sie dann in Carouge, ein pittoreschen Städtchen an des Toren Genfes, eine stadtbaulich wertvolles Haus zum Foyer Universitaire de Carouge umnutzen. Ende der 90er Jahre lebten bereits etliche Mitglieder und Mitarbeiterinnen des Opus Dei in Lausanne. Ihrem Wunsch, auch dort ein Zentrum zu eröffnen, kam die Leitung des Opus Dei im Jahr 1991 nach. Das Zentrum Culturel du Florimont befand sich, wie der Name sagt, ursprünglich an der Avenue de Mouriflon. Es zog Ende 2002 in ein etwas räumigeres Gebäude im Scholini-Quartier um. Die Frauen fanden nach einem längeren Provisorium in einem Haus in der Nähe des Bahnhofs ein geeignete Bleibe. Später Beginn im italienischen Süden. Im Tessin wohnten schon seit der 70er Jahren Frauen und Männer, die eng mit der Opus Dei verbunden waren. Aber erst Jahrzehnten später sah sich die Leitung in der Lage, dort ein Zentrum einzurichten. 1997 könnte dann das Zentrum Culturale Montebré in Lugano seiner Bestimmung übergeben werden. Weniger später gesellte sich die Residencia Universitaria Alzavolla der Frauen hinzu, ebenfalls in Lugano. In Zürich war die Arbeit unterdessen nicht stehen geblieben. Es wurden Bildungszentrum für Erwachsene und ein zweites Studentenheim gegründet. Das Studentenheim Fluntern zog 1991 in einen Neubau im Quartier Orlikon um und firmiert dort seitdem unter dem Namen Studentenhaus Allenmoos. Rege Jugendarbeit. An allen genannten Orten entwickelt sich in Zusammenarbeit mit Eltern auch eine rege Jugendarbeit. In allen genannten Städten entstanden Jugendclubs, die den Mädchen bzw. Jungs nebst den altertypischen Programm fakultativ auch kulturell und christliche Bildung anbietet. Heute gehört dem Opus Dei in der Schweiz etwa 2010 Personen an, unter ihnen 12 Priester. Die Regierungsabteilung hat seit dem Anfang ihren Sitz in Zürich. Falls Sie mehr Informationen brauchen und wollen, hier können Sie sich wenden. Die Telefonnummer ist 044-252-6646 oder im Internet unter www.opusdei.ch. Und der Text können Sie auf unserer Website unter News Opus Dei nachlesen.
Papstreise nach Polen. Wir stellen Ihnen das Programm vor. Der Vatikan hat an diesem Donnerstag das offizielle Programm der Papstreise nach Polen bekannt gegeben. Franziskus wird sich vom 27. bis 31. Juli in der Heimat seines heiligen Vorgängers Johannes Paul II. Aufhalten. In Krakau nimmt er am 31. Weltjugendtag teil. Am ersten Reisetag, 27. Juli, trifft sich gegen 16 Uhr in Krakau an. Eine Stunde später hält er im Ehrenhof des Krakauer Königsschlosses Wawel seine erste große Rede. Anschließend stattet er dort Präsident Duda einen Höflichkeitsbesuch ab. Am 16.30 Uhr ist in der Wawel-Kathedrale eine Begegnung mit den polnischen Bischöfen vorgesehen. Am Donnerstag, 28. Juli, hält sich Franziskus in Marienwallfahrtsort Chatonchau auf. Dort feiert er vormittags eine heilige Messe zum 1050. Jahrestag der Taufe Polens. Am Nachmittag ist er zurück in Krakau und heißt in Blonia Park Jugendliche willkommen, die zum Weltjugendtag angereist sind. Freitag, 29. Juli, steht im Zeichen des Papstbesuches auf dem Gelände des früheren Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Franziskus stellt sich damit in Reihe seiner Vorgänger Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Am Nachmittag will er ein Kinderkrankenhaus in Krakau besuchen und anschließend am Kreuzweg der Jugendlichen teilnehmen. Am Samstag, 30. Juli, wird Franziskus die heilige Pforte an der Wallfahrtskirche der göttlichen Barmherzigkeit in Krakau, Lagniewnigl, durchschreiten. Dort will er dann auch mit Priestern, Seminaristen und Ordensleute die Messe feiern. Abends um 19.30 Uhr beginnt die für Jugendwahltage charechistische Gebetsvigil auf dem Campus Misericordes. Sonntag, 31. Juli, ist der letzte Reisetag. Mit einer großen Messe beschließt Franziskus den Weltjugendtag. Anschließend bedankt er sich bei den freiwilligen Helfern und Organisatoren des Großereignisses, bevor er gegen 18.30 Uhr von Krakau abfliegt. In Rom wird er um 20.25 Uhr zurückerwartet. Alle Ereignisse werden wir auch etwas darüber berichten und ich werde Ihnen einen Link dazu schalten, falls Sie nach Krakau am Weltjugendtag hinreisen möchten. Alle Ereignisse können Sie auch natürlich über Radio Vatikan oder über die katholischen Fernseh EWT oder KTV mitverfolgen. Liebe Hörer und Zuhörerinnen, wir sind am Ende gekommen von dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und alles Gute. Bis zum nächsten Freitag ab 20 Uhr für novaradio.ch. Chefredaktor Davor Novakovic.